sind ja im Philipperbrief immer noch bei Kapitel 1, Vers 27, eigentlich jetzt im dritten Teil. Ich möchte nochmal das herausgreifen, was wir betrachten möchten heute. Und zwar, das ist dieser Teil, wo er sagt, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wenn man lang genug im Reich Gottes tätig ist, dann weiß man, das Evangelium, ein Kampf ist auf Leben und Tod. Es geht beim Evangelium zuerst einmal ganz vordergründig und ohne Wenn und Aber darum, ob ein Mensch in den Himmel kommt oder in die Hölle. Und alles andere ist zweitrangig. Das ganze Geschwätz von wegen, wenn du Gott dienst, geht's dir gut. Wenn du Gott dienst, findest du den Sinn des Lebens und alles. Das ist alles nett. Bloß wenn ich den Sinn meines Lebens völlig verfehle, aber in den Himmel komme, war ich dann kaputt. Aber das Problem ist, ich kann noch so sinnvoll leben, dass ich sagen kann, ich habe ein erfülltes Leben und fahre dann in die Hölle, dann ist alles kaputt. Und jetzt muss man einfach sagen, das Evangelium ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und die Bibel ist hier ganz einfach. Sie ist so, dass ein Kind das verstehen kann. Sie sagt, du musst kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Das Evangelium ist ganz einfach die Botschaft von der völligen Erlösung vom Herr Jesus, der diese Lichtwelt des Vaters verlassen hat, Mensch geworden ist wie wir, sein Blut vergießt, eine völlige Erlösung schafft. Das heißt, das mosaische Gesetz, das Strafgesetzbuch unter anderem, sonst zum Tode verurteilt, vollständig befriedigt, vollständig jede Strafe auslöscht. Und die Bibel zeigt dann ganz klar, es geht durch Glauben. Es ist natürlich von letzter Bedeutung, dass ich das Evangelium sauber kenne, dass ich auch weiß, was ist biblischer Glaube. Um was geht es überhaupt? Wisst ihr, wenn das alles kein Problem wäre und das wäre kein Kampf, dann hättest du die Sekten nicht. Dann hättest du die Denominationen nicht. Dann hättest du die einzelnen gläubigen Richtungen nicht. Weil jeder geht ja irgendwo nach seinem eigenen Hirn vor. Und da fängt der Kampf schon an. Was ist mein Maßstab? Mein Maßstab ist zuerst einmal das Wort Gottes und sonst gar nichts. Das ist die Offenbarung des dreimal heiligen Gottes, das er uns geben wollte, wie man glaubt, was Evangelium beinhaltet, was es nicht beinhaltet. Und ich bin jetzt 43 Jahre gläubig durch die Gnade Jesu. Ich habe von links außen, von den liberalsten, lockersten Kreisen bis hin zu der extremsten Gruppe, ob die pfingstlerisch war oder Brüderbewegung, habe ich alles durchlaufen. Mir ist einfach aufgefallen, alles hat seine Wurzel in der Regel in intelligenten Menschen, die eine große Gabe hatten, andere zu führen und die ihre Vorstellungen den Menschen nahebringen. Leider stimmen diese Vorstellungen oft mit der Heiligen Schrift nicht überein. Und der Kampf geht wirklich darum, dass man, so wie es hier die Schrift auch sagt, dass man einmütig, das steht im Griechischen praktisch mit einer Seele, also da geht es bis ins Emotionale hinein, miteinander kämpft dafür, dass das Evangelium glaubensmäßig richtig dargebracht wird. Das heißt, dass die Leute zum richtigen Glauben kommen, das richtige Evangelium bekommen. Und dass man hier letztendlich der Wille Gottes tut, so vorgeht, wie Gott es will. Und dort, wo Kampf steht, da muss es klar sein, es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg zwischen Licht und Finsternis. Es ist ein Krieg. Und der Krieg geht ja in der Welt immer um bestimmte Dinge. Also zum Beispiel, viele Kriege werden heute geführt wegen Öl. Es wurden früher viele Kriege geführt wegen Land, Besitz. Es geht immer um etwas, das man will. Und dieser Kampf geht genauso darum, dass es hier Interessegebiete gibt. Und der Teufel hat ein einziges Interesse, dass wir in die Hölle kommen. Das muss man einfach nüchtern sachlich feststellen. Es geht letztendlich bei diesem Kampf um das Herz des Menschen, um die Persönlichkeit, um die Seele. Um was geht's eigentlich? Wenn du die Leute fragst, Evangelium ist keine Richtung, Evangelium ist keine Philosophie, ist kein Lebensstil, keine Lebensweise, es geht um Kopf und Kragen. Das muss man so ehrlich zugeben. Jetzt können wir natürlich sagen, wie geht dieser Kampf, wie geht dieser Krieg? Wisst ihr, da hast du ja Vorstellungen. Mein Schwiegervater war im Russlandfeldzug, ist nur durch die Gnade Gottes, kam dann später zum Glauben, war einer unserer Ältesten, ist er überhaupt hier mit dem Leben davongekommen, weil er einen Schulterschuss bekommen hat. Und er hat uns erzählt, wie das war im Krieg. Zum Beispiel, da ging es darum, man hat gewusst, in diesem Waldstück sitzt der Russe. Man hat gewusst, vorne sind die deutsche Truppe. Und dann haben sie sich teilweise mit Giftgas beschossen. Und dann war es klar, das wollte eigentlich keiner. Sie haben dann eine Verabredung getroffen, schon hochinteressant im Krieg, dass sie nicht mehr Giftgas einsetzen. Das haben die Soldaten unter, dass sie hier sich normal bekämpfen. Wisst ihr, jetzt kommt das große, große Fragezeichen im Leben des Gläubigen. Wie läuft der Kampf ab? Wo muss ich kämpfen? Frage mal 100 Richtungen, wo ich kämpfen muss, dann sagt dir jeder etwas anderes. Der eine sagt, du musst an der Front der Kleidung kämpfen. Der andere sagt, du musst an der Front der Liebe kämpfen. Der dritte sagt, du musst an der Front, ich sag's mal so, der Seelsorge kämpfen. 1000 Varianten. Aber eins ist klar. Die Bibel sagt, unser Hauptgegner, der Teufel, hat zwei Merkmale. Einmal, er ist der Lügner von Anfang an und er ist der Mörder von Anfang an. Also er will der geistliche Tod bei uns herbeiführen durch Lüge. Das heißt, dieser Kampf hat ganz, ganz viel mit Wahrheit und Lüge zu tun. Und die Hauptwaffe, das Giftgas des Teufels, ist die Lüge. Und dagegen habe ich nur eine Waffe, um das völlig abzuwehren, das ist die Wahrheit. Jetzt muss man sich ja fragen, was ist aber die Wahrheit? Der Jesus sagt, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, er ist die Wahrheit, der Person. Dann sagt er Johannes 17,17 im B-Teil, dein Wort ist die Wahrheit. Also das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und Johannes 14,15-16 sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also das ist unser Kampfgebiet. Jetzt sagt hier Paulus, er benutzt ein Wort und sagt, dass ihr kämpft. Da steht Synadleo. Syn heißt immer mit im Griechischen. Und Adleo, brauchen wir nicht überlegen, Adleo heißt, da kommt unser Wort Athletik her, das heißt Wettkampf. Und ist ganz klar, ein Wettkampf geht nach Regeln. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Er sagt, ihr müsst miteinander kämpfen, dass er nach den Regeln Gottes kämpft. Was mich gewundert hat, im griechischen Wörterbuch, ist immerhin Menge Güttling, ist wohl, sagen wir, wie in der Lexika-Welt der Brockhaus, also der Klassiker, verweist er auf Synagonizomai, Agonie, Kampf auf Leben und Tod. Und wir haben hier also etwas, einen Kampf, und der geht auf zwei Ebenen. Dieser geistliche Kampf, den Paulus meint, meint einmal ein Kampf auf Leben und Tod, und das Zweite, ein Kampf, der nur gewonnen werden kann, wenn man nach den Regeln kämpft. Wer stellt die Regeln auf? Die Heilige Schrift, nämlich Gott selber. Wisst ihr, von daher sind wir in einem ganz heißen Gebiet. Ich sage es ungeschützt. Würden alle Gläubigen, die zur Wiedergeburt gekommen sind, die durchgebrochen sind, nach den Regeln kämpfen, hättest du keine verschiedenen Richtungen, hättest du keine verschiedenen Gemeinden, keine verschiedenen Denominationen von der Grunderkenntnis her. Du hättest natürlich Verschiedenheiten von der Kultur her, Verschiedenheiten von den Charakteren her, das wäre schon da. Aber in die Grundzüge wäre Einigkeit. Dass es nicht so ist, ist Fakt. Insofern ist es einfach so, dass hier zu viel das menschliche Rolle spielt. Und die Bibel sagt, es ist ein Kampf, der hat mit Ringkampf zu tun, aber immer noch den Regeln. Mitkämpfen, am Kampfe teilnehmen, jemand kämpfen helfen, mitringen, mitwirken, unterstützen, Vorschub leisten, helfen, für jemand eintreten. Also ich habe jetzt die Variante genommen, wo das Synagonizomai, wo es um den Kampf auf Leben und Tod geht. Das Adleo, und Syn heißt immer nur mit, das meint nach den Regeln kämpfen. Es ist interessant, das Wort kommt zweimal vor in Römer 15,30. Und dann im zweiten Block im Philipperbrief, da in zwei Stellen, also insgesamt dreimal, Philipper 1,27 und 4,3. Aber lasst uns mal angucken, was die Bibel hier eigentlich dazu sagt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem alten Spiel. Was ich für eine Meinung habe, ist egal, das spielt doch keine Rolle. Wenn ein Paulus sagt, ich bin mir nichts bewusst, ich kann mich nicht selber beurteilen, wer bin ich, dass ich dann hier aufstehe und sage, so und so ist es. Wir müssen uns willentlich dem Wort Gottes unterwerfen. Und sage, selbst wenn mein Gefühl, wenn meine Erfahrung, wenn meine, Anführungszeichen, religiöse Veranlagung, die ja jeder hat, dagegen geht, ich muss die opfern, zugunsten von dem, was das Wort Gottes sagt, weil es ist die Wahrheit. Und da geht die Bibel jetzt ganz einfach vor. Wir möchten das einfach einmal streifen durch die zentrale Stelle hindurch, was hier gemeint ist. Da sagt Paulus in Römer 15, 30, ich ermahne euch aber, da steht das weiche Wort für ermahnen. Ich habe es ja schon erklärt, es gibt zwei Worte für ermahnen. Ein weiches, Parakaleo, das heißt, man ruft jemand lieb auf die Seite, um ihm etwas mitzuteilen. Das steht hier. Das zweite heißt Nuteteo, Nus ist die Gesinnung, die Einstellung. Da kommt das deutsche Wort her, man redet jemand ins Gewissen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern hier ist das gemeint, dass er sagt, man nimmt jemand auf die Seite, um ihm geistlich etwas nahe zu bringen. Jetzt sagt er, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, also um Jesu willen und um das, dass hier der Heilige Geist und damit die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Römer Brief sagt das ganz klar, Kapitel 5, dass ihr mit mir zusammenkämpft. Also hier haben wir jetzt wieder das Entscheidende. Paulus sagt, dass wir zusammen kämpfen, und zwar in den Gebeten. Jetzt sagt Paulus, für mich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für mich zu Gott. Ich habe zwei Erlebnisse. Ich habe schon oft erzählt, aber ich erzähle es nochmals, weil es einfach ungeheuer wichtig ist. Epheser 4, 11 bis 16 beschreibt, wie der Leib Christi wirkt. Die Bibelstelle sagt, dass der Herr Jesus als Haupt einzelne Menschen, denen er bei der Wiedergeburt ein Paket gegeben hat. In dem Paket ist der Platz am Leib Christi drin. In dem Paket ist meine persönliche Gnadengabe drin. In dem Paket ist letztendlich auch das Maß des Glaubens drin und mein Arbeitsgebiet. Das steht in 1. Petrus 4, 10. Das steht in Römer 12, 3. Das steht in 2. Korinther 10, 13 und 18. 18 ist die Bestätigung. Das ganze Paket habe ich drinne. Jetzt ist der Jesus das Haupt der Gemeinde. Und jetzt fängt er an, durch den Heiligen Geist als Haupt in den Leib Christi, in die Gemeinde hineinzuwirken. Das heißt, er wirkt auch in mich hinein, was ich tun soll. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wo wir miteinander kämpfen. Und zwar so, wie Gott will. Und da gehört jetzt dazu der Platz im Leib Christi. Der eine hat als Mund gemacht, der soll reden, Schmeiberufung. Der andere hat er als Hand gemacht, der zum Beispiel vor Gott die Berufung hat, diakonisch zu handeln. Aber es gibt auch Leute, die haben den Auftrag zu beten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die live sich so zugetragen hat und die ich nie mehr vergesse. Diese Gemeinde ist hier entstanden, oder diese Gruppe von uns, letztendlich im Jahre 1995. Die ist entstanden unter anderem durch einen Vortrag in der Stadthalle. Damals ging es darum, der Peter Wenz hatte mit seiner Pfingstgemeinde im SI und überall waren große, ich sage es einmal so, Aufbrüche aus pfingstlicher Sicht. Ich war ein früherer Pfingstler, habe öffentlich gepredigt und klipp und klar gesagt, die pfingstlich-charismatische Ersatz, ich stelle gar nicht in Frage, dass hier gläubige Leute drunter hat, aber die Lehre, der Grundsatz ist verkehrt. Und habe mich gebeten, in der Stadthalle einen Vortrag zu halten. Ich habe den Vortrag gehalten. Wir verbreiten den Vortrag heute noch. Das sind zwei Teile, eigentlich sind es drei. Der dritte haben wir nicht verbreitet, weil der dritte war die Fragestunde. Das wäre dann zu intim gewesen. Aber da habe ich einfach mein Zeugnis erklärt, wie ich aus der Pfingstbewegung rausgekommen bin, durch Bibelstudium, was mit dem Zungenreden auf sich hat, alle diese Teile. Und es war interessant. Ich war mir vollkommen bewusst, der Gartensaal war voll. Oder ziemlich voll. Da saßen Leute drin, das waren die größten Gegner von dem, was ich gesagt habe. Und ich habe gewusst, wenn es menschlich geht, kracht's an dem Abend. Meine Geschwister haben das auch gewusst. Und da haben sie das gemacht, was hier in Römer 15, 30 steht. Sie haben gekämpft im Gebet. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Gemeinde mal so dahinter stand und so gekämpft hat. Wisst ihr, was passiert ist? Ich bin davor. Ich habe einen Satz gesagt. Und es war wie wenn eine Wand umkippt. Da war jeder Widerstand gebunden und vorbei. Und das Wort hat durchgeschlagen. Jahre danach. War in Calv bei der amerikanischen Gemeinde. Zwischenzeitlich war die Gläubige gewöhnt, ha ja, das läuft ja. Da hat kein Mensch mehr dafür gebetet. Oder zumindest nur wenige, wenn überhaupt jemand. Ich denke eher gar niemand. Und ich habe dann meinen Dienst getan in Calw und dann ist genau das Gleiche passiert in umgekehrter Folge. Statt dass die Wand umgekippt ist, stand ich da vorne und vor mir war eine Wand wie Beto. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe nur einen Wunsch gehabt, abhauen durch die Hintertür und da nicht mehr weiter predigen müssen. Wisst ihr, da ist mir klar geworden, Praxis, das zeigt Gott auch in der Praxis, es ist ein Zusammenspiel. Ein großer Evangelist hat gepredigt, die Leute haben sich reiheweise bekehrt. Das war nur der, man kann nicht streiten, der zweite Aufbruch der Heiligungsbewegung. Und haben die Leute gesagt, guck, mit was für einer Vollmacht er predigt und da kommen die Leute zum Glauben. Was die nicht wussten, da war ein Geheimnis. Ein Zusammenspiel des Leibes Christi, das hat mit dem zu tun, kämpft mit mir zusammen für mich. Und zwar, da war ein Mann, der hieß Nash. Man hat ihn nur Bruder Nash genannt. Und er hatte so eine Gebetsgewalt. Man hat ihn einmal gebeten bei einer Zusammenkunft, wo auch Leute waren, die nicht ganz klar waren geistlich, zu Tisch zu beten. Er hat dann angefangen, zu Tisch zu beten, so gewaltig, dass die Leute teilweise auf die Knie gefallen sind und um Gnade geschrien haben. Und dieser Mann war das Geheimnis hinter diesem Evangelisten. Jim Frazier war ein hochbegabter Mann, hätte eigentlich von seinem Beruf her Pianist werden können. War ein studierter Mann, ein edler Mann, hatte hohe Gabe von Gott her, auch natürlich, und bekommt von Gott den Auftrag, zu dem primitivsten Volksstamm, den es wohl in China gibt, zu gehen, zu den Lisus. Er beschreibt es, wie es dazugegangen ist, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich will jetzt nichts Böses sagen, aber im Schwäbischen haben wir gesagt, sie sind Dreckmichel. Die haben im Dreck gehaust, auf dem Boden. Die hatten keine Kultur. Die haben natürlich ihre kulturellen Hintergründe, ihre ethnischen Hintergründe, aber die haben für einen westlichen Menschen wie einen Jim Frazier unfassbar. Und da war sie okkult ohne Ende. Die haben teilweise einen Kult, alles Mögliche gehabt. Und er hat hier als Einzelkämpfer gekämpft, Tag und Nacht. Und er hatte nur eine einzige Waffe. Hinter ihm stand ein kleiner Kreis von 5 Frauen. Ältere Schwestern, die Tag und Nacht für ihn gebetet haben. Das Ende war, dass Jim Frazier eines Tages beschlossen hat, abzureisen. Er hat gesagt, es ist nichts mehr zu machen. Diese Leute sind so unter der Finsternis so verhärtet, ich kann tun, was ich will. Es passiert nichts mehr. In dem Moment, wie er anfängt, zusammenzupacken und gehen will, kommt einer der Brüder und sagt, du, pass auf, da will noch jemand ein Gespräch. Er hat es nur aus Pflicht getan. Geht zu demjenigen. Durch dieses Gespräch brach die Erweckung aus. Wisst ihr, ganz kleiner Kreis von Schwestern plus der Berufene von Gott mit seiner Geistesgabe, genauso der Evangelist plus der Bruder Nash, wenn das zusammenwirkt, dann schlägt es durch. Und das ist das, was der Paulus hier sagt. Der Kampf des Evangeliums wird vom Herr Jesus als Haupt durch sein Leib teilweise geführt, auf dieser Erde, durch die Menschen. Aber dazu muss das Zusammenspiel des Leibes Jesu Christi funktionieren. Das heißt, der die Aufgabe hat zu beten, der muss beten. Der die Aufgabe hat zu predigen, muss predigen. Und der Evangelist soll nicht lehren und der Lehrer nicht evangelisieren. Wisst ihr, Gott hat klar gesagt, was er meint. Und meint, was er sagt. Und die Geistesgaben sind glasklar von Gott her gegeben, sodass jemand erkennt. Ich habe mal als ganz junger Bursche, ich habe da meine Berufung schon gewusst, aber so ganz begriffen habe ich es noch nicht, wurde ich gebeten, eine Jugendevangelisation zu halten. Das habe ich dann gemacht. Und als ich fertig war, da haben wir extra Musikgruppe eingeladen, alles Mögliche. Dann kam ein alter Bruder zu mir, hat gelacht. Und ich denke, was will der? Da sagt der Brüderchen, eines ist klar, du bist alles nur kein Evangelist. Er sagt, du bist ein Lehrer, aber kein Evangelist. Ich war dann beleidigt, das ist normal. Da bin ich heim, haben wir die Kassette gehört, dann habe ich lachen müssen. Ich habe dann einfach festgestellt, ich habe die Leute nicht evangelisiert, ich habe ihnen lehrmäßig erklärt, wie eine Bekehrung geht. Statt sie zu evangelisieren, habe ich ihnen erklärt, wie es funktioniert.
Wisst ihr, und das ist einfach wichtig. Der, der von Gott eine Berufung hat, muss das tun. Aber er braucht die Unterstützung des Gebetes. Wir müssen zusammen kämpfen, auch im Gebet. Und da muss derjenige, der die Gabe hat, auch kämpfen im Gebet. Ich kämpfe im Gebet, was soll ich predigen? Ich kämpfe im Gebet, dass ich nicht das predige, was mich umtreibt, sondern was Gott will. Und dann müssen aber die anderen mitkämpfen im Gebet, sonst funktioniert es nicht. Wisst ihr, und Paulus ist hier einfach, er sagt ganz nüchtern sachlich, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, nämlich dass er funktioniert. Ich habe bei mir was festgestellt, das war eigentlich erschreckend, dass ich fast vor nichts so eine Furcht hatte oder so große Hemmungen, als vor die Leute hinzustehen und zu sagen, betet für mich. Ich habe es nicht über die Lippe bekommen, bis mir klar war, Paulus ist unser Musterbeispiel, du musst es tun. Aber wenn du Kinderarbeit hast, dann musst du in der Gebetsstunde oder in der Bibelstunde oder in der Versammlung musst du aufstehen und sagen, betet für mich. Das ist genauso ein Stück vom Leib Christi. Betet für mich. Der, wo evangelisiert, muss die anderen auffordern. Betet für mich. Das ist der Grund. Wisst ihr, wir beten, ich sag's einmal vorsichtig. Schwäbisch sagt man, um Kaiser sein Bart. Zeugs, wo keinerlei Wert hat. Sondern wir müssen kämpfen im Gebet. Und was ist das Hauptthema? Was würdet ihr denken, wenn sich jemand an der Front, wo der Krieg ist, großteils drum kümmert, was 4 Kilometer weiter weg mit den Bäumen ist, damit die anpflanzt. Das ist eigentlich nicht normal. Der muss doch sich drum kümmern, wo kommt der Feind? Was setze ich für Waffe ein? Wie bringe ich den zu Rande? Und so ist im Gebet auch. Ich darf da nicht um Kaiser sein Bart beten, sondern ich muss beten diesen Kampf. Ich muss darum beten, dass die Gemeinde klar steht, dass das Evangelium verkündigt wird, dass das Wort Gottes durchschlägt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass die zum Glauben gekommen, wachsen geistlich, dass dem Teufel gewehrt wird, dass die geistlichen Mittel eingesetzt werden, dass da Jesus zum Ziele kommt. Das ist unser Auftrag. Wisst ihr, natürlich sagt die Bibel auch Fürbitte. 1. Timotheus 2, die erste Verse. Das gehört auch dazu. Will ich auch gar nicht hier unterschätzen, dass es genauso wichtig ist, dass man Fürbitte tut, wenn jemand krank ist, wenn jemand in Anfechtung, in Not ist. Aber alles dreht sich eigentlich um den Menschen, der ein Glied des Leibes Jesu ist. Und dann im Außerverhältnis den, für den man beten soll, dass er zum Glauben kommt. Aber es ist ein Kampf. Er sagte zu mir, ein namhafter Evangelist, ich könnte euch den Namen sagen, ihr würdet ihn kennen. Er hat sogar öffentlich gesagt, er sagt, er hat so Anfechtung manchmal, auch gebetsmäßig, dass er nicht in der Lage ist, sauber und vernünftig zu beten. Er hat wörtlich gesagt, ich muss mich manchmal ins Gebet schleifen. Widerstand bis zum Gehen nicht mehr, das ist normal. Ich habe viel mehr Probleme, wenn alles fromm ist, alles wunderbar ist, alles glatt läuft, kein Widerstand ist. Ein Kampf auf Leben und Tod. Wir gehen nächsten Mittwoch fahren wir los, dann ist in Osten eine Ostkonferenz. Wenn solche Dinge sind, oder ich komme jetzt von Endzeitkonferenzen, da ist Kampf. Da musst du die Geschwister bitten, dass sie mitkämpfen im Gebet. Da musst du selber kämpfen im Gebet. Da musst du vorwärts gehen, sonst gehst du kaputt. Sonst sind wir genauso wie ein Verein. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. So sagt Paulus. Kämpft mit mir. In Lukas 22, 44, da sehen wir das Musterbeispiel von Jesus. Und er war im ringenden Kampf. Und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jetzt sei es mal vorsichtig. Das ist jetzt natürlich, ich möchte unser kleines Leben nicht mit dem Herr Jesus vergleichen. Da steht wieder Agonie, Agonia. Das heißt, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Aber man sieht hier, es ist ein Kampf. Der Teufel hat versucht, ihn, nach meiner Überzeugung, im Garten Gethsemane ohne Blutvergießen zu töten. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Er wollte nicht, dass Blut vergossen wird. Er wollte nicht, dass Hebräer 9, 11 geschieht. Er wollte nicht, dass Hebräer 10, 19 und Folgeverse geschieht. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod.
Und genauso ist aber der Kampf des Lebens Jesu Christi. Ist ein Kampf auf Leben und Tod. Der Teufel will wirklich geistliches Leben zerstören. Er will Menschen zerstören. Wisst ihr, wer mir jetzt sagt, aber wenn du einmal gläubig bist, passiert dir nichts mehr, muss ich sagen, Entschuldigung, das kann schon jemand erzählen, der keine Ahnung hat. Ich bin jetzt 43 Jahre im Reich Gottes. Ich habe gesehen, was passiert ist. Und ich weiß, was die Heilige Schrift zu dem sagt. Und ich muss ganz klar sagen, genauso wie es die Bibel beschreibt, so ist es. Das ist mir egal, was die Leute sagen, interessiert mich nicht. Philipper 4, Vers 3, da sagt er, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht oder gläubiger Genosse, kann man beides übersetzen, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Also er sagt jetzt wieder, die Mitkämpfer, das sind die Leute, denen musst du auch Fürsorge geben. Sam Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens ist, also wahrhaftig Wiedergeborene, echte Gläubige, sagt, nimm dich ihrer an, sie haben mit mir gekämpft für das Evangelium. Ja, was ist das? Der Glaube des Evangeliums. Also ich soll nicht nur im Gebet kämpfen, sondern ich soll auch kämpfen für das Evangelium. Jetzt muss man zuerst mal definieren, was ist Evangelium? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Das ist zuerst einmal die Grundbotschaft des Evangeliums. Es kommt zu mir ein Adventist und sagt, der Sabbat ist das Mahlzeichen des Tieres, wenn du den nicht hältst, dann gehst du verloren. Dann sage ich, fort. Die Bibel sagt klipp und klar, es geht nur darum, der Herr Jesus, Johannes 1, 12, im Glauben aufzunehmen, ihn zu erleben, Epheser 2, 8 bis 10, durch Gnade im Glauben dieses Gnadegeschenk für sich persönlich anzunehmen, im vollen Bewusstsein, im kindlichen, absoluten Glauben, dass ich völlig verdammt, völlig verloren bin und nur gerettet werden kann, wenn der Herr Jesus in mein Herz kommt. Wenn er mich wäscht mit seinem Blut, das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium müssen wir kämpfen. Ich setze mich zum Beispiel, wenn ich in eine andere Gemeinde komme oder einen anderen Prediger höre, dann setze ich mich einfach rein. Ich mache meine Ohren auf und höre einfach, was kommt für eine Botschaft? Kommt da die Botschaft? Jesus allein? Sein vollkommenes Opfer allein? Oder was kommt? Wisst ihr, wir können die endzeitlichen Abläufe nicht aufhalten, außer durch Buße. Wenn wir alle Buße tun würden, hier in Deutschland, dann könnte man vielleicht die Islamisierung, dann könnte man vielleicht die Sitteverderbnis, die ja per System eingeführt wird, dann können wir vielleicht das Gericht Gottes, das über unserem Haupt schwebt, aufhalten. Aber ich kann nicht jetzt, indem ich Einzelteile nehme und die Leute dann mit Mails bombardiere und sie versuche, Erklärungen unterschreiben zu lassen und Eingabe und alles Mögliche. Das ist ja nicht unser Job, ist nicht unser Problem. Unsere Aufgabe ist, für das Evangelium zu kämpfen, dass das reine, klare Evangelium, Jesus allein, Menge war nicht klar geistlich. Aber er hat in seine Bibel was reingeschrieben, das ist wunderbar. Suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich würde das in jede Bibel reinschreiben. Ist ja, wir müssen die Leute klar machen, du brauchst im Prinzip nur der Herr Jesus, sonst brauchst du gar nichts. Du brauchst ihn und sein vollkommenes Opfer. Wenn du nämlich ihn hast, hast du das vollkommene Opfer. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Da hast du alles. Kolosser 2, Vers 9. Kolosser 2, Vers 10. Ganz wichtiger Punkt. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Und zwar von dem, in dem die Fülle der Gottheit lebhaftig wohnt. Wir haben alles empfangen, was wir brauchen. Wenn ich da Jesus habe, habe ich alles. Die Frage ist dann, und das gehört zum Evangelium, und das gehört auch zur Verkündigung, was muss ich tun, das wirkt? Sagt die Bibel ganz klar. Ich muss im Glauben so vorgehen, wie die Heilige Schrift es sagt, meine Gesinnung verändern, dann alles im Glauben so nehmen, dass ich es wirklich glaube. Wir haben schon mit Leuten gebetet nach Jakobus 5. Ist nichts passiert. Können wir sagen, ja, das ist ja die Gnade Gottes, wenn er will oder nicht. Der Bibel steht klipp und klar. Wenn du das machst, Jakobus 5, dann wird er, da steht im Griechischen, sozo. Und Sozo heißt gerettet. Und gerettet meint vollständig. Dann wird er vollständig gesund. Hinterher, das war für mich schon wichtig, warum ist nichts passiert. Es hat sich herausgestellt, ich war bei der ganzen Gruppe der Einzige, der geglaubt hat, dass was passiert. Versteht ihr? Wenn ich nicht glaube, dass so ist, wenn ich nicht glaube, dass, wenn ich der Herr Jesus habe, dass ich alles habe, wenn ich nicht glaube, dass diese Berufung von Gott her aktiviert wird, wenn ich nicht glaube, dass, wenn man den Namen Jesus predigt, wir haben ein wunderbares Lied gesungen, wenn ich den Namen Jesus predige dass, und die Leute dazu anhalte, den Namen Jesus anzurufen, dass sie dann gerettet werden. Wisst ihr, dann kann ich arbeiten, evangelisieren, predigen, Bücher schreiben, da passiert nichts. Ich muss es glauben. Und für diesen Glauben des Evangeliums, sagt Paulus, musst du kämpfen. Du musst auch die Leute ungeschützt sagen, das ist der Kampf. Alles andere spielt zuerst einmal gar keine Rolle. Jetzt kommt eigentlich Paulus und erklärt das in 2. Korinther 10, Vers 3. Da geht es um den Kampf in die Gedanken, wo der Teufel mich in Gedanken zerstört. Da sagt er, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, das heißt, ich lebe im Fleisch, ich habe einen Stoffwechsel, Bios, ich bin hier, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Das heißt, ich kämpfe nicht menschlich. Und dann erklärt er, dass hier geistliche Waffen benutzt werden müssen, die mächtig sind, von Gott her, diese ganze teuflische Bollwerke zu zerstören. Das heißt, es funktioniert, wenn ich im Glauben komme. Ganz einfache Aussage. Wenn man die Bibel jetzt wirklich kindlich ernst und wirklich so nimmt, wie sie geschrieben steht, wenn ich in kindlichem Glaube wirklich glaube, was Gott sagt und es tue mit aller Konsequenz, dann wirkt das alles, was er sagt, 100%. Matthäus 6, 33 und 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Komma. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt kommt. Und nach seiner Gerechtigkeit, Komma, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das heißt doch zu Deutsch, wenn ich das Reich Gottes als Nummer 1 nehme, so wie Gott es mir gibt, aber jetzt nicht überzogen links, überzogen rechts, sondern so wie meine Berufung ist, so wie meine Aufgabe ist, so wie mein Maß des Glaubens ist und gleichzeitig die Gerechtigkeit Gottes habe, mit Gott und Menschen in Ordnung bin, gereinigt durch Jesu Blut, sagt die Bibel, wenn du das tust, sorgt er für den Rest. Warum sorgt er bei manchen nicht? Weil sie es nicht glauben. Wisst ihr, das ist einfach. Wenn man nicht glaubt, passiert nichts. Gott hat das alles gebunden, dass wir kindlich glauben. Können wir glauben? 2. Korinther 4, 13. Wir haben den Geist des Glaubens. Ich kann glauben, wenn ich will. 1. Korinther 9, ab 24. Wir haben hier so, wie soll ich sagen, Musterbeispiele, die Paulus gibt, dass wir es verstehen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft, sodass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Da steht der Wort, Luther hat es mit Krone übersetzt. Das Wort heißt auch dort, wo Krone steht, hat es zwei Worte im Griechischen. Das eine heißt Diadem, also wirklich eine Krone, und das andere ist der Siegeskranz. Der Siegeskranz bedeutet einfach, du hast überwunden, du hast geglaubt, du hast den Herr ernst genommen, du hast sein vollkommenes Opfer ausgelebt, du warst echt. Das ist hier gemeint. Jetzt sagt er, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Jeder Verkündiger weiß, wie schwierig das ist. Der Teufel wird dir immer Falle stellen, dass du selber versagst und dann getraust du dich nicht mehr zu predigen. Wenn du aber selber versagst, dann ist das Blut Jesu immer noch kräftig genug, um es zu löschen, dass du weiter predigen kannst. Du musst einfach hier ernst machen. Du musst dich auch selber beherrschen. Die Bibel sagt, ein Mensch, der sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, bei der die Mauern geschleift sind. Wisst ihr, und die Bibel geht hier davon aus, dass das vollkommene Opfer völlig ausreicht, wenn ich es glaube. Wisst ihr, jetzt einfach mal eine ganz, ganz nüchtern sachliche Sache mit der Beherrschung. In Johannes 8, 36 sagt die Bibel,
Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Das ganze Kapitel 8 dreht sich um die Freiheit in Christus. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich glaube, wenn ich eine Bindung habe oder etwas, wo ich mich nicht beherrschen kann, ich gehe zu meinem Jesus und nehme das im Glauben an, dass er recht hat, dass er das ernstlich meint, dann geht jede Bindung weg, wenn ich es glaube. Wenn ich es nicht glaube, geht sie nicht weg. Ist so einfach. Man muss es einfach ganz nüchtern sachlich sehen. Und er sagt hier, das ist der Wettkampf und das sind die Regeln. Die Regeln sind so, wie die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Epheser 1, 17 bis 19, wenn ihr glaubt, wird diese gewaltige Kraftwirkung da sein. Wenn ihr glaubt, wenn ihr nicht glaubt, passiert gar nichts. Ja, kann ich glauben? Ist jetzt wieder Glaube ein Werk? Ist das eine Gesetzlichkeit? Die Bibel sagt, du hast den Geist des Glaubens. Entschuldigung, wenn du glaubst, ist das überhaupt kein Werk. Wenn du glaubst, ist es keine Anstrengung. Du hast den Geist des Glaubens. Du musst nur bereit sein zu glauben und der Heilige Geist wirkt es automatisch in dir. Das geht alles über die Gesinnung, alles über die Einstellung, alles über das, wie mein Herz ausgerichtet ist. Ja, und dann natürlich sagt Paulus, berühmtes Kapitel, Epheser 6, ab 10, dann sagt er, wie dieser Kampf dann aussieht, wenn man wirklich mit den Finsternismächten zu tun hat. Er erklärt zuerst und sagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da steht bei Macht das Wort Kratos, das meint immer Kontrolle, also Kontrolliertheit. Und da steht, der ganze seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke steht im Präsens Medium. Und ich habe das ja schon mal erklärt. Der Grieche hat anders wie mir im Deutschen grammatikalische Vorstellung. Aktiv heißt immer, ich tue es selber. Passiv heißt immer, es tut mir jemand. Also es gibt mir jemand etwas. Und Medium heißt immer, ich tue es selber in meinem eigenen Interesse. Und damit sagt hier Paulus, sieht man halt im Deutschen nicht. Im Übrigen, meine Brüder, seid in eurem eigenen Interesse stark im Herrn und in der Kontrolle, die seine Kraft bei dir bewirkt. Wisst ihr, ihr dürft die Menschen nicht unterschätzen. Die Menschen sind nicht so dumm, wie wir manchmal denken. Und die Menschen haben oft, sogar der Ungläubige, einen vollkommen gesunden Menschenverstand und ein Gespür für geistlich Echtes und Unechtes. Sie sehen viel mehr, nicht das, was du redest, sondern das, was du bist. Sie sehen, ob du echt bist, ob du das wirklich tust, was du sagst, oder ob du es nicht tust. Ich habe es zu oft erlebt, wo Leute gepredigt haben, in Wirklichkeit haben sie es nicht getan. Dann nimmst du sie nicht mehr für voll, ist normal. Aber hier sagt er, in deinem eigenen Interesse, geh diesen Kampf an. Er redet dann von der Waffenrüstung. Dann erklärt er in Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten. Da steht Bevollmächtigte, das heißt, Gott lässt es zu, er hat es eingeräumt, die dürfen das. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Da steht Kosmokratoren. Ist doch interessant, dass ausgerechnet aus Amerika, denke ich, kommt es, dass diese Figur für die Kinder Masters of the Universe kommt. Das sind die Kosmokratoren. Dass man dann die Kinder Spielzeug gibt, wo die Dämonen abgebildet sind. Das ist auch kein Zufall. Dieser Weltzeit, das heißt in dieser Zeit, in diesem geistlichen Abschnitt, sind die Weltbeherrscher der Finsternis da? Das sind geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das heißt, die sind unsichtbar in der Welt. Die siehst du nicht, die wirken auf uns ein. Das sind die Mächte, die dafür verantwortlich sind, dass die Moral in der gesamten westlichen Welt zerstört ist. Das sind die Mächte, die dafür sorgen, dass zum Beispiel falsche Religionen, falsches Evangelium produziert wird. Das sind die Mächte, die dafür sorgen, dass der Jesus gelästert wird. Gegen diese müssen wir kämpfen. Und da muss ich zuerst mal selber sauber sein und da muss ich die Waffenrüstung anziehen. Da gehört dazu der Schild des Glaubens, da man sich vollständig im Glauben hier schützt. Schwert des Geistes, die Waffe, wo ich, das ist eine Doppelwaffe, Angriffswaffe und eine Abwehrwaffe. Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Gürtel ist immer der Wahrheit, umgürtet dann den Lenden mit Wahrheit. Dann an den Füßen gestiefelt. Also ist einfach das Bild eines römischen Soldaten. In Wirklichkeit sind es lauter geistliche, innerliche Haltungen, die ich einnehme. Und er sagt, das musst du tun, um deiner selbst willen. Da musst du stark sein, da musst du kontrolliert sein. Ich bin leidenschaftlicher Schwabe. Aus dem Glaube bin ich überzeugter Schwabe. Aber der Schwabe hat eine absolut dumme Charaktereigenschaft. Das ist diese Charaktereigenschaft, dass er sich geniert. Er ist, wie soll ich sagen, manchmal übervorsichtig. Entweder ist er grob oder er tritt dem anderen gar nicht auf die Füße. Wir müssen das einfach mit aller Deutlichkeit sagen. Wir müssen auch sagen, was Sache ist. Wir müssen die Leute sagen, wenn jemand kommt und jammert, muss ich sagen, Entschuldigung, hör auf zu jammern, da steht's. Du bist doch selber schuld. Warum glaubst du nicht? Du musst nur im Glauben annehmen. Ich habe es jetzt erzählt. Ich habe jetzt Dinge erlebt, die sind katastrophal. Mich ruft jemand einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mir rufen die Leute an, immer wegen Gleichen. Und ich habe Leute, die sind weggegangen aus Albstadt wegen dem. Irgendwann habe ich zu ihnen gesagt, du pass auf. Zu Deutsch, ich rede mit dir nicht mehr. Das ist ein ganz einfacher Grund. Du erzählst mir 100-mal das Gleiche und ich sage dir 100-mal dasselbe. Wenn du mir jetzt 200-mal dasselbe erzählst, werde ich dir 200-mal dasselbe erklären. Entweder tu es jetzt oder lass bleiben. Aber mich lässt jetzt in Ruhe. Oh. Man ist nicht lieb. Ich glaube, dass es viel lieber ist als alles andere, weil es nämlich die Wahrheit ist. Und es ist nicht in Ordnung, nicht die Wahrheit zu sagen. Ich habe jetzt erlebt, wieder, ich habe jetzt jemanden gestoppt am Telefon und gesagt, jetzt hörst du auf. Das Interessante war, der hat dann sofort gedreht, hat gesagt, ja, ich weiß, hat er mir alles erzählt. Die wissen das. Wisst ihr, wir müssen die Wahrheit weitergeben. Und das ist der Kampf auch des Evangeliums. Die Wahrheit müssen wir den Leuten sagen, dieses vollkommene, perfekte Opfer. Und das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Anders kannst du es nicht nennen. Gell? Es ist nichts Einfaches. Ja, es ist etwas, das kostet mich alles. Kolosser 2,1 sagt der Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, nicht, dass ihr fühlt, nicht, dass ihr den Eindruck habt. Wisst, Chef, Information, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Dann erklärt er, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert, zur vollen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn ich jetzt die Bibelstelle untheologisch lese, einfach was da steht, dann sagt er, ich kämpfe einen großen Kampf, dass ihr in eurem Herzen glasklar seid und dass ihr Verständnis habt, dass ihr in Christus alles habt und dass ihr sonst nichts braucht. Wisst ihr, wenn das so ist, dann brauchst du ganz viele Leute nicht mehr. Und zwar immer genau in den Dingen, wo sie nämlich sich selber Existenz oder etwas aufbaut, wo Gott es gar nicht braucht. Würde dieselben Leute, die hier sich von anderen bedienen lassen, einfach zu meinem Jesus gehen, dann brichtest du die Leute, die dich bedienen, nicht mehr. Dann wären nur noch die übrig, die von Gott eine Berufung haben, bestimmte Dinge zu tun. Dann gäbe es ganz viele Missionswerke nicht, dann gäbe es ganz viele Gemeinden nicht, ganz viele Dienste nicht, da wäre alles eingedampft. Geistlich, was nicht echt war, würde verschwinden. Gut, ich bin kein Narr, ich weiß, dass man das hier nicht erreichen kann. Das ist halt der Kampf um die Echtheit. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Ich persönlich kann in meinem Leben dafür sorgen, dass echt ist. Mehr habe ich nicht als Verantwortung. 1. Thessalonicher 2,2. Sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen. Unter viel Kampf. Wenn ich hierher nach Nürtingen fahre, um zu verkündigen, dann ist es was anderes, als wenn ich am Tag vorher oder zwei Tage vorher ins Thermalbad fahre. Ist euch klar? Thermalbad ist mein Vergnügen. Vielleicht auch ein Stück meiner Gesundheit. Wenn ich jetzt hierher fahre, dann prallet Licht und Finsternis zusammen. Ist ein Kampf auf Leben und Tod. Ist was völlig anderes. Wisst ihr? Und er sagt hier, viel Kampf. Evangelium ist immer viel Kampf und Verkündigung ist viel Kampf. Was denkt ihr, wie mir es passiert? Ich habe vor Gott her ganz glasklar, was ich sage, was ich tun soll. Da kommt der Teufel und sagt, kannst du nicht sagen. Fange Gedanken mich zu überfluten. du hast es erst vor 3 Monaten gepredigt. Was denken die Leute von dir, wenn du immer das Gleiche predigst? Was, du blamierst dich. Wisst ihr? Was wäre, wenn Gott sagt, predige 3 Mal hintereinander das Gleiche? Darf ich dann mit meinem Verstand sagen, mache ich nicht?
Nö.
Wenn er sagt, predige 3 Mal das Gleiche, muss ich 3 Mal das Gleiche predigen. Wir haben mal in einer russlanddeutschen Gemeinde, weit weg von hier, haben wir den Auftrag gegeben. Die Gemeinde war so groß, dass sie hatte nur einen Saal für 800 Leute, sie war da aber 1600. Dann haben wir den Befehl gegeben, es war interessant, ich soll für die erste Gruppe predigen. Dann ist schon Pause und dann soll ich für die zweite Gruppe genau das gleiche predigen wie für die erste. Da sitzen andere Leute drin. Vielleicht will Gott, dass ich denen was anderes predige. Wisst ihr? Jetzt kommen wir wieder zu dem alten Punkt. Kampf ums Evangelium, Kampf um der wahre Glaube heißt, ich stehe vor Gott in Christus im Glauben, er ist mein Auftraggeber. Er sagt, was ich tun soll. Die anderen kämpfen mit, dass hier das Richtige passiert. Richtig wäre gewesen, wenn die Brüder zu mir gesagt hätten, predige der zweite Gruppe, was dir Gott aufs Herz legt. Wir beten, dass es passiert. Merkt ihr, wir denken menschlich. Und menschlich ist gefährlich. Jakobus 3,13, irdisch, seelisch, dämonisch. Über das Irdische ist oft Einfallstor, wo die Finsternis uns blüffen kann und verrückt machen kann. Und wenn man das einmal sieht, dass es ein Kampf auf Leben und Tod ist, dann wird man vorsichtig und dann beginnt man, das Angesicht Jesu zu suchen, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, 1. Korinther 14,8. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Wisst ihr, wir dürfen nicht um den Brei herumreden. Wir müssen das Evangelium in aller Klarheit sagen. Wir müssen die geistlichen Wahrheiten deutlich sagen. Wenn die Posaune keinen deutlichen Ton gibt, rüstet sich niemand zum Kampfe. Ich war bei der Evangelisation. Der Vater von dem Evangelist war ein blühender Evangelist, den Gott benutzt hat. Im Alter ist er allerdings verirrt. Ich war jetzt völlig gespannt, was predigt der Sohn? Missionszelt. Ich bin raus aus dem Missionszelt, sagte zu meiner Frau, also wenn ich nicht gewusst hätte, um was es geht, als Fremder, ich hätte keine Ahnung, was will der von mir? Was will der von mir? Wisst ihr, in unserer Versammlung müssen die Leute rausgehen und müssen sagen, naja, es hat mir gefallen, es hat mir nicht gefallen, das ist egal. Aber eins muss klar sein, wir wissen, was er meint. Suche Jesu und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Vollkommenes Opfer, die Person Jesu allein, das muss klar sein. Wisst ihr, sonst wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, was passiert? Wisst ihr, was passiert? Nichts, gar nichts geistlich. Es wäre, wenn nichts wäre. Strohdresche. Einmal sagt die Bibel, du bringst dein Leben zu wie ein Geschwätz. Man kann auch das geistliche Leben zubringen wie ein Geschwätz. 1. Timotheus 6,12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also geht jetzt Paulus hin und sagt, und da steht wieder Agonie, dieser Kampf auf Leben und Tod. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Damit sagt er zu seinem Timotheus, kämpfe diesen Kampf, koste es, was es wolle. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, ach Karl Hermann, wir haben ein Problem. Du redest immer vom Kampf. Oh, muss ich sagen, Entschuldigung. Das ist wie wenn du sagst, wir sind im Zweiten Weltkrieg an der Front, an der Ostfront. Und dann gehst du hin zu dem, der die Truppe befehligt in dem Moment und sagst, du redest immer vom Krieg. Ihr versteht? Wir sind aber so. Wir sagen immer, das Problem. 2. Timotheus 2,1. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir müssen stark sein in diesem Kampf. Nicht durch uns, sondern durch ihn. Je mehr der Jesus mich beherrscht, je mehr ich im Glaube dieses vollkommene Opfer ernst nehme und wirklich glaube, dass alles, was er über das Opfer sagt, passiert. Ist er? Es ist ein ungeheurer Kampf, war in meinem Leben Kampf, bis ich glauben konnte und es fassen konnte, obwohl ich den Geist des Glaubens hatte, dass das Blut Jesu Christi mich so rein macht, dass ich wirklich vor Gott bin, wie wenn ich nicht gesündigt hätte. Der Gläubige denkt nämlich oft, ja, jetzt bin ich gereinigt, aber dann im Unterbewusstsein sagt er, ja, aber ein Rest ist noch da. David, Mörder, Ehebrecher, also furchtbarer Mensch, teilweise der Liebling Gottes, teilweise ein Chaot, tut Buße. Wenn ihr wissen wollt, wie der Buße getan hat, lest Psalm 51. Da seht ihr ganz genau, wie er Buße getan hat. Er schreit nach Isop, nach dem Blut. Isop ist das Büschel, das ins Blut getaucht wird. Und dann sagt Gott in 1. Könige 14,8, du bist nicht gewesen zum anderen König, wie mein Knecht David, der nur tat, was recht war vor mir. Entschuldigung, war das recht mit dem Ehebruch? War es recht mit dem Mord? Nein, aber es war ausgelöscht. Und ich muss im Glauben wirklich glauben, dass das, was die Bibel sagt, 100% stimmt. Dass Gott so vorgeht und dass er perfekt ist. Und dann kommt Hebräer 10, 10 und 14. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer geheiligt, die letztendlich dieses Opfer, ich sage es mal so, ernst nehmen. Ich sage es in meinen Worten. Und dann kommen wir halt zu diesen Dingen, die keiner hören will. Hebräer 10, 32. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Er sagt, nach der Bekehrung, Kampf. Da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn er hat ein Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass er ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Und jetzt sagt er, jetzt musst du standhaft ausharren, dass die Verheißung Gottes wirklich bei dir eintrifft. Das heißt sogar, ich kann sogar der Verlust meiner eigenen persönlichen Situation spielt nur zweitrangige Rolle, wenn ich ihn allein habe. Wisst ihr, und da hört dann die Theorie auf. Jetzt kommt die Praxis. Da siehst du dann. Ich habe heute zu meiner Frau gesagt, was einer wert ist, siehst du erst, wenn die Krise kommt. Du siehst nicht vorher, was er wert ist. Ob Mann oder Frau. Was jemand wirklich geistlich wert ist, siehst du, wenn die Krise kommt. Vorher nicht. Hebräer 11, 34. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Du kannst die Finsternismächte nur wegjagen, nicht indem du gebietest und dieses ganze Zeug tust, wo die Bibel nicht kennt im Neuen Bund. Paulus macht das einmal in Apostelgeschichte 16, ansonsten lehrt er das nicht, sondern du musst es geistlich kämpfen, indem du die Waffenrüstung anziehst, das Schild des Glaubens widerstehst, mit dem Schwert des Geistes zurückschlägst. Dann sagt er klipp und klar, und das ist hier ein zentraler Punkt, der eine ganz große, wichtige Rolle spielt. Er sagt, du wirst stark, obwohl du schwach bist, sagt Paulus auch, 2. Korinther 12, und sagt dann, du wirst die Finsternismächte besiegen, du wirst sie zurücktreiben können. Und dann sagt Bibel im nächsten Kapitel, Hebräer 12, 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die beschreibt er vorher, 11, so lasst uns jede Last ablegen, das sind die Sorge, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer unten bleiben. Das heißt, im Krieg, im Schützengraben bleiben, der Kopf unterlassen. In dem Kampf, der vor uns liegt. Dann erklärt er, dem wir wegsehen, von den Umständen hinsehen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus allein. Und Paulus geht dann hin am Schluss und sagt, und jetzt haben wir ein Musterbeispiel. Er sagt ja in 1. Korinther 11, wir sollen ihn nachmachen praktisch, seine Nachahmer sei. In 2. Timotheus 4, 7 sagt er, denn ich werde schon geopfert. Da steht im griechischen Getränk geopfert, weil er nämlich getötet wurde durch Schwert, das Blut vergossen wurde. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone oder der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wisst ihr, damit sagt doch die Bibel, wenn ich 1. Korinther 11 ernst nehme und jetzt um Paulus seine Aussage ernst nehme, dann muss ich doch sagen, viele, viele Fragen habe ich. Wie soll ich das machen? 1. Korinther 11,1, wir sollen seine Nachahmer sein. Ich muss jetzt nur gucken, wie hat Paulus das gemacht? Ich muss nur die Bibel lesen. Mit einem offenen Herzen, dass der Heilige Geist wirken kann. Offene Herzen vom Herrn Jesus, gereinigt durch sein Blut. Wie hat es Paulus gemacht? Muss ich nur gucken. Dazu lese ich die Apostelgeschichte. Dazu lese ich die Lehrbriefe. Mit offenem Herzen, wie hat es Paulus gemacht? Dann sehe ich, wie man kämpft. Dann hat Gott noch etwas gemacht und das fasziniert mich in der Offenbarung. Er hat zwei ganze Kapitel schreiben lassen, Kapitel 2 und 3. Und da steht immer, wer überwindet. Das heißt zu Deutsch, wer den Kampf gewinnt. Überwinden heißt, wer den Kampf gewinnt. Er sagt hier ganz einfach, das ist wie eine Bestandsaufnahme. Jetzt kann ich hingehen und kann gucken, bin ich hier so, dass ich den Kampf gewinnen werde, indem ich so eine Haltung habe. Habe ich die richtige Herzenshaltung? Kann ich hier gucken? Gehe ich im Glauben so vor? Oder muss Gott sagen, stärke in dir die Dinge, die im Begriff sind, zu sterben? Habe ich Dinge, die sterben geistlich? Habe ich eine kleine Kraft, glaube trotzdem, dass Gott mich durchbringt? Bewahre ich das Wort Gottes, wie er sagt? Sendschreiber, Philadelphia. Oder bin ich Laodicea? Ich sage, oh ja, ich weiß ja alles, ich kann ja alles, ich habe ja alles wunderbar und hinten und vorne ist nichts. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich bin jetzt weit weggegangen von unserem Text, mit Absicht. Wenn ich jetzt nochmal an Paulus seine Aussage ganz ernst nehme, dann sagt er, ihr müsst einmütig sein. Ich sage es andersrum. Jeder soll dieselbe Seelenhaltung haben. Er sagt in Philipper 2 über den Timotheus, er ist der Einzige, der die gleiche Seelenhaltung hat wie er zum Beispiel, dass sie nämlich stimmt, dass alles sauber ist. Er sagt hier, du musst die richtige Herzensstellung einnehmen. Und dann müsst ihr miteinander, ein Herz und eine Seele, kämpfen. Der eine muss beten, da ist kein Platz für Neid, Streit, Eifersucht, dieser ganze Unsinn. Sondern du musst kämpfen, dass jeder seine Berufung antritt. Jeder der Platz im Leib Christi einnimmt. Jeder das Maß seines Glaubens auslebt. Jeder seine persönliche Gnadegabe Gott zur Verfügung stellt. Dass alle so sind, dass der Jesus als Haupt alles tun kann in unserer Mitte. Und dann sagt er, dann müsst ihr kämpfen, dass der wahre biblische Glaube, Jesus allein, dass der und das Evangelium, dieses vollkommene Opfer, dass das den Menschen so nahe gebracht wird, dass sie es ergreifen können. Dann haben wir das getan, was Paulus hier sagt. Wisst ihr, da gehen viele Dinge weg. Zu mir kommen Leute und sagen, Anruf, machst du nur Seelsorge in der eigenen Gemeinde oder außerhalb? Die Antwort war einfach, gar keine. Wie? Sei ihr Bibel, gibt es keine Seelsorge. Kennt sie nicht. Das, was wir unter Seelsorge verstehen, das ist so ein Mischmasch aus dem Katholizismus, Beichte und Zuspruch und ähnliches, kennt sie nicht. Sie kennt, dass Geschwister sich austauschen, dass man jemand ermahnt, dass man jemand ermutigt, dass man hier kämpft miteinander. Aber das, was man hier vom Katholizismus übernommen hat, diese, ich sag's mal, Seelsorgeform, dass man dann Bücher schreibt über Seelsorge, dass man dann Seminare macht über Seelsorge, muss ich sagen, Entschuldigung, ich frage die Leute immer gleich, ich sag, zeig mir die Bibelstelle, nur eine. Und wenn ich gar keine habe, dann wird's schwierig. Eins ist natürlich klar, wenn ich sage, es gibt keine Seelsorge, das heißt, nicht die Menschen sind von Gott ausersehen, dass sie hier helfen, sondern der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die wahre Seelsorge sagt immer, geh zum Herrn Jesus. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst zu den Gläubigen sagen, betet für mich, dass ich schaffe, mit Herrn Jesus abzuladen. Das ist alles okay, da kann man auch die Lasten teilen und miteinander tragen. Aber wichtig ist, dass man nichts von Menschen erwartet, sondern zu ihm geht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Er ist es, zu dem wir gehen sollen, nicht wir. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Der Kampf nach den Regeln heißt, ich gehe so vor, wie die Regeln sind. Ich erlaube mir nicht, meine eigenen religiösen Vorstellungen durchzusetzen. William Bush hat einmal gesagt, also hat Gott die Welt geliebt. Hat er wörtlich gesagt, ich hätte Eisenbahnschiene genommen und reingeschlagen. Ist ein ehrlicher Mann gewesen.
Er hat einfach gezeigt, er hat eigene Vorstellungen. Und dieser Kampf des Glaubens zu kämpfen für den Glaube des Evangeliums heißt, ich werfe meine eigenen Vorstellungen weg. Ich habe keine eigenen Vorstellungen mehr. Ich unterwirf mich vollständig im Bibeltext, vollständig das, was die Bibel sagt. Ich sehe, Glaube, der Jesus ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens, der Wiedergeburt. Dann habe ich den Geist des Glaubens. Jetzt fange ich einfach an, wo die Bibel sagt, dass ich glauben soll, da fange ich an, wie ein kleines Kind zu glauben. Jakobus sagt, wenn du zweifelst, kriegst du gar nichts. Also ohne Zweifel, einfach zu glauben. Und fange dann an, das Evangelium, so wie es die Bibel beschreibt. In ihm bin ich zur Fülle gebracht. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig. Er hat mich dann wiederum mit sich vollkommen perfekt zur Fülle gebracht, wenn ich im Glauben wandle. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, der Herr segne dich, sage ich, nee, halt's, will ich nicht. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Dann sage ich, du bist arrogant. Mag sein, aber es ist die Wahrheit. Wisst ihr, und das heißt, ich fange an, mein Denken auf den biblischen Befund auszurichten. Das ist dieser Kampf des Glaubens. Und um das geht der Kampf. Und Paulus geht dann weiter, das werden wir dann sehen. Er sagt dann, ich darf mich da nicht einschüchtern lassen. Und zwar, er sagt dann, wie er den Kampf bei ihm gibt. Er zeigt dann, wie es mit den Ermahnungen geht. Er geht dann immer weiter, Schritt für Schritt, bringt dann Timotheus als Musterbeispiel. Und das Problem ist ja ganz einfach. Ich muss eine Entscheidung fällen, eine ganz einfache kindliche Entscheidung. Wer gibt vor, was geistlich richtig ist? Die großen Gurus im Reich Gottes, die großen Namen. Zu mir hat mal jemand gesagt, oh, wenn ich was nicht weiß, frage ich den und den Bruder. Und ich denke, naja, genau der und der Bruder hat mindestens zwei Irrlehrer, die gravierend sind, dass er ihm schwindelig wird. Da muss ich sagen, wer gibt vor? Vor Gott in Christus hat Paulus gelebt. Er unterwirft sich dem Wort Gottes völlig allein. Der Herr allein beurteilt ihn, sonst gar niemand. Und das eingebettet in diese Bruderschaft der Heiligen. Warum sagt die Bibel nicht Schwesternschaft? Warum sagt sie Bruderschaft? Weil die Erlösung Sohnschaft ist, männlich. Darum sagt sie auch Bruderschaft. Das heißt, das sind die Schwestern mit hineingenommen. Das heißt, es ist ganz einfach. In dem Moment, wie ich mich hier dem unterwerfe, das vollkommene Opfer mein Zentrum ist und das im Glauben ergreife, so wie es die Bibel sagt, dieses Evangelium vom vollkommenen Opfer in kindlichem Glauben ergreife, passiert's. Soll ich es ehrlich sagen? Mehr kann ein Gläubiger auf dieser Erde nicht erreichen. Es gibt keine Steigerung. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein großes, gewaltiges Tun am Kreuz von Golgatha, dass du diese große, gewaltige Erlösung geschaffen hast. Aber auch, dass du hingegangen bist und uns das im Wort Gottes so klar mitgegeben hast und dass dieser Kampf des Glaubens keine Anstrengung unserer Seite ist, keine Verkrampfung, keine Gesetzlichkeit, sondern kindliches Vertrauen im Glauben auf das, was du sagst und dass man sich hier draufstellt gegen jedes Gefühl, gegen jede Vorstellung, gegen jede Erfahrung und glaubt, dass das, was du sagst, wirklich Realität ist und dass dieser Kampf darum geht und dass da aus Gebete zugehört, die andere zu stützen, selber im Gebet so lang zu kämpfen, bis man hier kontrolliert und stabil und fest ist. Du weißt, wo jeder von uns steht, du weißt, wo ich stehe. Gib uns einfach Gnade, dass du mit uns zum Ziele kommst, dass es wirklich geschieht. Dafür danke ich dir. Amen.